Buenos dias. Ich habe mich so erfreut in Spanien, dass ich so ungefähr 8 bis 9 Worte gebrauchen könnte. Lesen mehrere, aber gebrauchen so 8 bis 9. Also manchmal macht der Herr einem ganz klein und ist gar nicht schlecht, wenn das so passiert. Es gab einen Bruder in der Gemeinde, in Salamanca übrigens. Ich war so froh, dass ich ein paar Tage in Spanien verbringen könnte, denn das warme Wetter ist mir sehr angenehm. In Salamanca war es genauso kalt wie hier. Wenn nicht kälter. Das ist das zweitkälteste Ort in Spanien. So, ich bin mit meiner Sommerjacke ausgerüstet dorthin geflogen und habe dafür bezahlen müssen. Interessanterweise gibt es einen Bruder da in der Gemeinde in Salamanca, der Philosophie studiert, kommt aus Costa Rica und dort in Salamanca, weil sie eine sehr berühmte Universität haben, wollte er Philosophie, also er wollte dort promovieren. Und sein Ziel ist, hierher nach Deutschland zu kommen, denn er war mal Atheist, bevor er zum Glauben gekommen ist. Und er möchte nach Deutschland kommen, um Atheisten zu evangelisieren. Fand ich ganz, ganz interessant, dass Menschen aus Costa Rica es aufs Herzen haben, Menschen hier in Deutschland für den Herrn zu erreichen. Es ist faszinierend, wie der Herr wirkt, oder? Wir wollen Matthäus Kapitel 18 mal aufschlagen. Matthäus Kapitel 18. Matthäus Kapitel 18. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde, wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7. Biblische Persönlichkeiten bekommen unsere Aufmerksamkeit, weil sie so wie uns sind. Zum Beispiel Petrus. Viele von uns können sich mit ihm identifizieren. Er war schnell begeistert. Er war bereit, eher zu handeln als zu lernen. Er war offen. Und er ist oft in der Verlegenheit geraten. Sprüche 4 und 16 sagt, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Kein Pop-up-Mensch, sondern einer, der von dem Herrn geholfen wird. Siebenmal fallen, aber er steht wieder auf. Das war ein Bibelvers für Petrus. Und vielleicht denkt einer heute Morgen, das ist auch ein Bibelvers für mich. Schnell zu handeln, langsam zu verstehen. Das war Petrus. Er springt aus dem Boot aufs Wasser, damit er zu Jesus hinlaufen kann. Plötzlich merkt er, dass das Wasser immer noch flüssig ist und sich bewegt. Er wendet seine Augen von den Herrn Jesus weg, fängt an zu singen, muss sinken. Ihr seid wirklich dabei. Er fängt an zu sinken und zu schwimmen und schreit, Herr, rette mich. Und Jesus hat ihm aus dem Wasser geholt. So war es immer wieder im Leben von Petrus. So einer war er. Im Laufe der Zeit, wenn wir das Neue Testament weiterlesen, merken wir, wie er die Reife immer weiter im Leben bekommen hat. Petrus war von Jesus begeistert. Er hatte sogar alles, wirklich alles für Jesus bereits aufgegeben. Für solch einen Mensch können wir wirklich alles hoffen. Hier war er richtig scharfsinnig. Er hat richtig zugehört. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, geh hin und bespreche das zwischen dir und ihm. Und es geht um die Gemeinde. Später spricht er darüber. Und er erklärt uns, wie wir uns in der Gemeinde benehmen sollen. Zwischen dir und ihm. Und dann, wenn er nicht überzeugt ist, sondern er meint, seinen eigenen Weg weiterzugehen, dann nimmst du ein oder zwei mit dir und dann ihr besprecht das mit ihm. Und dann bis zum 95% ist alles erledigt, wenn so etwas vorkäme. 95% von den Fällen in der Gemeinde. Manche bleiben aber hartnäckig. Und dann sollen sie vor der ganzen Gemeinde gebracht werden. Und dann soll das besprochen werden vor der ganzen Gemeinde. Und dann, wenn er nicht einlenkt oder wenn er nicht sagt, ich habe gesündigt, dann muss er von der Gemeinde ausgestoßen werden. Petrus war sehr scharfsinnig, er hat alles sehr gut zugehört. Und dann hat er gedacht, wenn ich mit meinem Bruder sprechen muss, weil er gegen mich gesündigt hat, wenn ich mit ihm sprechen muss und er sagt, ich habe gesündigt, dann muss ich ihm vergeben. Ich muss ihm wirklich vergeben. Und dann drehen die Rede weiter in seinem Kopf und er denkt, aha, und wenn er das wieder mal tut, was dann? Naja, im babylonischen Talmud sagt es, jemand, der gegen dich sündigt, sollst du einmal, zweimal, aber nicht dreimal vergeben. Petrus ist im Vergleich richtig großzügig. Herr, soll ich ihm siebenmal vergeben? Wenn ich zu oft vergebe, vielleicht dachte er, vielleicht denken wir, wenn ich zu oft vergebe, dann wird der Kerl es nicht richtig schätzen und er wird es ausnützen. Herr, es gibt sicherlich eine Grenze. Siebenmal? Jesus antwortete nicht siebenmal, sondern siebenmal 70. Das erste Mal, dass ich das gelesen habe als Christ, Ich war so 13 Jahre alt oder so, oder vielleicht 12, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe es mich auf mich genommen, das Neue Testament durchzulesen. Ich habe es getan. Und als ich das gelesen habe, 7 mal 70, du brauchst nur 4. Klasse sein oder 5. Klasse, dieses zu rechnen, oder? 7 mal 70, 490, 490! Oh Mann, ist das mir wirklich, also das hat mich richtig gepackt. 490 Mal musst du vergeben. Das kann nicht stimmen. Aber so steht schwarz auf weiß aus dem Mund Jesu. 470 Mal, das kann ich nicht, denn ich habe einen Bruder und er braucht es wirklich. Wir haben öfters Ärger miteinander gehabt. So sind wir aufgewachsen. Das war hart. Richtig hart für mich. Übrigens, ihr, die in die Haare geraten sind als Kinder, als Teenagers. Also mein Bruder und ich, wir haben miteinander gestern Abend gesprochen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass wir miteinander Ärger gehabt haben. Aber das ist vielleicht gut 30 oder 40 Jahre her. Jesus sagte 7 mal 70. 7 mal 70, 490 mal Petrus. Und wenn wir das wirklich mal durchdenken, 470 mal, dann merken wir, also vielleicht zähle ich 1, 2, 3, 4, 5 und manche von uns, wir hören auf zu zählen nach 5. Vielleicht eine von uns 6 oder 7 oder 8 und dann hören wir alle auf. Wir hören auf zu zählen. Das ist der Punkt. Du zählst nicht, du vergibst. Es gibt eine Vergebung, die gemessen ist und kalt. Alexander McLaren, ein gesegneter Prediger in London, in den 19. Jahrhundert, schrieb zu dieser Bibelstelle, wenn wir verstehen, warum wir vergeben sollen und was Vergebung heißt, dann werden wir nicht fragen, wie oft. Und so kommt jetzt der Punkt von dieser Predigt heute Morgen. Und zwar, meine Fähigkeit zu vergeben reflektiert, wie ich zu Jesus stehe. Darf ich wiederholen? Meine Fähigkeit zu vergeben reflektiert, wie ich zu Jesus Christus stehe. Wie Jesus das immer wieder getan hat, hat er eine Geschichte gebraucht, um diesen Punkt zu erklären. Deswegen ist mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinem Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Das Erste, das wir sehen, ist ein Knecht und ein König. Der Mann hat Geldverschwendung gemacht. Eine Sklave Wie könnte er so viele Verantwortung haben? Nun, wir sollen verstehen, in der damaligen Zeit gab es viele Kriege. Und wenn eine Nation verloren hat, wurden viele von den Überlebenden genommen, besonders die, die viele Fähigkeiten hatten, sehr klug und vieles schaffen könnten. Sie wurden genommen und von dem König gebraucht, um Dinge zu erledigen. Das waren die Leute, die wirklich spitze waren. Und so war dieser Mann in der Geschichte eine Sklave. Daniel, der das prophetische Buch geschrieben hat, wurde als Teenager nach Babylon abtransportiert. Seine Nation wurde versklavt, aber die Bibel sagt, dass Daniel sehr viel Macht bekommen hat. Das ist die Idee. So, hier ist ein Mann, der viele Verantwortung hat. Eigentlich hat er den König sehr überzeugt. Und als es die Zeit gab zu rechnen, da wurde erst herausgefunden, er hat ganz viel Geldverschwendung gemacht. Es wurde abgerechnet in diesem Königreich. Nun, Jesus sagte am Anfang, das Königreich Gottes ist so. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König. Und so spricht er weiter. Wir sollten auch verstehen, wenn Jesus sprach von dem Königreich, da hat er etwas Buchstäbliches gemeint. Wir lesen davon und wir denken, Königreich, naja, ich wohne in einer Demokratie. Also das muss etwas anderes heißen. Und manche definieren das dann als ein Königreich in dem Herzen. Also Gott möchte in jedem Herzen herrschen und König sein. Das möchte er tun. Aber er hat viel mehr als das gemeint, weit mehr als das gemeint. Man findet es in den Propheten, im Alten Testament. Man findet es auch in Bibelstellen im Neuen Testament. Es wird kommen, ein großes Königreich und Jesus selbst wird herrschen. Petrus hat das verstanden. Für ihn war Jesus der Messias. Er hat es bereits gesagt, du bist der Messias. Er wird herrschen. Das ist noch nicht geschehen, es wird noch kommen. Und so sprach Jesus immer wieder, das Reich Gottes ist wie, es wird so geschehen. Okay, gut, das Königreich noch nicht da. Was soll das für uns heißen? Eben dieses. Jesus hat gemeint, du lebst jetzt. Du lebst jetzt, als ob es das Königreich gab. So lebst du jetzt. Diese Welt versteht das Vergeben nicht. Aber wir, die das Königreich erwarten, wir sollen es verstehen und wir sollten es üben. Ein Knecht hat sehr viel Geldverschwendung gemacht. 10.000 Talente. Ein Gramm, also normalerweise wurden Talente in Silber gerechnet in der damaligen Zeit. Und ein Talent von Silber wog 60 Kilogramm. So, wenn wir mal rechnen, ein Gramm ist heute in so ungefähr 20 Euro wert, ein Gramm Silber. Und dann mal 60.000, und dann mal noch 10.000. Wir sprechen von Milliarden. Wie hat er solche Geldverschwendung machen können? Geschwister, ich denke, wir stellen diese Frage nicht mehr heutzutage. Passiert in Regierungen heutzutage. Also das war so eine Unsumme. Unglaublich groß, er hat's gemacht. Und der König hat gesagt, verkauft ihn, ich krieg's nie wieder. Verkauft seine Frau, verkauft seine Kinder und verkauft sein Haben. Zumindest möchte ich etwas zurückbekommen. Und der Mann bat um Zeit. Er warf sich vor dem König und sagte, bitte hab mit mir Geduld. Und das Wort für Geduld, es gibt mehrere Worte in der Bibel, für die in Deutschen Geduld übersetzt werden. In diesem Fall, Geduld heißt lange, es dauert lange, ehe man zornig wird. Okay, das ist Geduld. Es dauert lange, bis man zornig wird. Und darum bat er, habe mit mir Geduld, ich werde alles rückzahlen, könnte nicht passieren. Und der König wusste das und hat zu ihm gesagt, ich vergebe es dir. Vorher hat er gerechnet, was ist die Summe von diesem Mann, was für Verschwendung hat er gemacht? 10.000 Talente von Silber. Und als er gesagt hat, ich vergebe es dir, dann hat er gemeint, ich höre auf zu rechnen. Ich höre auf zu rechnen. Ich habe durch dich ganz viel Verlust bekommen, aber ich vergib's dir. Ich höre auf zu rechnen. Wisst ihr was? Sünde ist in der Bibel mit Schuld verglichen. Ich möchte euch zeigen, in Römerbrief, Kapitel 3, was für viele von uns bekannte Bibelverse sind. Vers 19, Kapitel 3, Römerbrief. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei, das heißt schuldig, für schuldig erklärt wird. Also Sünde bringt im Leben Schuld. Und die Bibel sagt in Vers 23 hier, wir sind alle Sünder. Wir sind alle Sünder. Und das heißt vor Gott, da haben wir Schuld. So haben wir ein Bild. Ich komme zurück zu Petrus, denn es geht um Petrus. Und weil es um Petrus geht, geht es auch um jeden, der Jesus kennt. Eine Unsumme von Schulden hat der Mann gehabt. Gott wollte es Petrus klar zeigen. Eine Unsumme von Schulden hast du vor Gott gehabt. Und er hat es dir vergeben. Der Mensch, der erkennt, ich habe diesen Schulden. Die Bibel sagt, er soll zu Jesus kommen. Er soll zum Kreuz Christi in seinem Herzen kommen und um Vergebung bitten und glauben, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und dann wird er von dieser Schuld befreit. Jesus hat dafür bezahlt. Du bist vergeben worden. Die Schuld, die du trägst und ich meine ein jeder von uns, keine Ausnahme. Geschwister, warte, bis du lange mit dem Herrn gelebt hast. Dann werden Dinge anders aussehen. Und was du vorher gemeint hast, das ist nichts, wird eines Tages vor dir als richtige Sünde vorkommen. Wir stehen vor dem Herrn richtig schuldig und wir können dafür nicht bezahlen. Jesus hat alles bezahlt. Wir sind vergeben worden. Und was dann haben wir zu tun? Nicht vergessen die Frage, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? Bis zum 7-mal? Nein, bis zum 7-mal 70, bis du nicht mehr zählen kannst, weil du hörst auf zu rechnen, weil Gott aufgehört hat, mit dir zu rechnen. Jesus hat dafür bezahlt. Wir sind Menschen, die Schuldner sind. Und Jesus hat für uns bezahlt. Das nächste, das wir sehen in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, ist ein Schuldner zu einem Schuldner. Und ich lese weiter in diese Geschichte in Vers 28. Kapitel 18, Vers 28. Jene Knechte aber ging hinaus. War das nicht ein wunderbarer Tag für ihn? Alles halt vergeben worden. Er ging hinaus. Wahrscheinlich sein Herz war so leicht. So leicht. Als du zum Glauben gekommen bist. Manche von euch haben es mir erzählt sogar, wie es für dich war, nachdem du zum Glauben gekommen bist. Du hast solche Freude gehabt. Solche Freude. Und der ging mit solchen Freuden hinaus. Und innerhalb kürzester Zeit begegnet er einem, der ihm schuldig war. 100 Denare. Das war ein Denarius ist das, was man bekommen hat. Ein normaler Arbeiter hat ein Denarius pro Tag bekommen. Das heißt, ein Drittel eines Jahreseinkommens hat er ihm geschuldet. Das ist schon viel. Also denk das mal durch. Wenn jemand dich so 10.000 Euro schuldete und nicht bezahlt hat, nicht mal angefangen hat zu bezahlen, ja, das ist viel. Tut ein bisschen weh. Ich brauche das Geld. Ich könnte gut gebrauchen. Jetzt ist mir die Kasse leer sogar. Ich könnte das gut gebrauchen. Gebe Arim zu und er zwingt ihm, das zu bezahlen. Und der andere hat die gleichen Worte benutzt, wie der Erste zu dem König gesagt hat. Bitte habe mit mir Geduld und ich bezahle dir alles. Gleiche Worte. Gleiche Worte. Und er sagte, nein. Und warf ihn ins Gefängnis. Selbstverständlich hat er viel Macht gehabt. Er hat für den König gearbeitet. Hat ihn ins Gefängnis geworfen. Geschwister, wir leben so, wir führen das Leben so, als ob manchmal wir die Einzigen sind, die überhaupt da sind. Es gibt uns und es gibt unser Bruder oder Schwester und manchmal kommt es zum Krach. Manchmal haben wir richtige Probleme mit jemandem anders und wir gehen miteinander um, als ob wir die einzigen zwei Menschen im Universum sind. Für einen Augenblick. Vergessen? Dass Gott alles sieht und vergessen, dass andere auch zuschauen. Wir lesen. Sein Mitknecht, Vers 29, nun fiel nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlen habe. Aber als seine Mitknecht sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Warf ihn ins Schuldnerturm oder was sie auch immer hatten. Ich weiß nicht, ob ihr mal so etwas hier in Deutschland gesehen habt. Da läuft es heiß und kalt über den Rücken, wenn du das mal siehst und hörst, was dort geschah. Ob es so grausam in Israel war als in Deutschland, das weiß ich nicht. Aber es ist genug zu denken. Das wäre schlimm. So hat er ihn dort hineinwerfen lassen, aber andere haben es gesehen und haben zu dem König berichtet. Und dann wurde von ihm wirklich etwas gefordert, wir lesen das halt. Vers 32, da rief ihn sein Herr herzu und spricht zu ihm, böse Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deine erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, und das heißt nimmer, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Geschwister, wir sind als Kinder Gottes und wir sprechen von Brüdern, okay? Wir sprechen von Brüdern. Und nicht vergessen, in Matthäus Kapitel 18, es gab vorher ein Gespräch. Und hier gibt es eine Bitte. Ich bekenne, dass ich etwas Falsches getan habe. Ich möchte es wieder gut machen. Wir sprechen nicht von allen in der Welt. Wir sprechen von jemandem, mit dem du etwas zu tun hast. Und ihr habt das miteinander besprochen. Ich habe es dir so viel vergeben. Deine Schuld war unbeschreiblich groß, sagte der König. Warum kannst du nicht 100 Denarii vergeben? Merkt ihr, was Jesus lehrt? Wir haben vor Gott solche Schuld. Solche Schuld. Eine Unsumme. Wir können es niemals in Ordnung bringen. Niemals zurückzahlen. Alles, was du leisten möchtest für Gott, da schaffst du eben nichts, um das zu tilgen. Und dein Bruder, was er auch immer gegen dich getan hat, was ist das im Vergleich zu dem, was du zu Gott getan hast? Ich habe es einmal in einer Predigt in der Gemeinde, wo ich Pastor in den USA war. Und ich habe auch lernen müssen, ich soll schnell Menschen vergeben. Und ich bin dann manchmal, habe ich mit Menschen gesprochen, sie haben wirklich manche Dinge getan, die nicht so schön waren, haben sich entschuldigt und ich habe gelernt, egal wie ich mich fühle, da ist die einzige richtige Antwort zu sagen, ich vergebe es dir. Und irgendwann mal habe ich auch etwas getan. gegen eine junge Dame, ich weiß nicht mehr, was das war. Und ich habe mich vor ihr entschuldigt und ich dachte, oh Mann, jetzt geht's los. Und sie hat zu mir sofort gesagt, ich vergebe es dir. Geschwister, das ist, wie Gott mit uns ist. Und das ist, wie wir miteinander sein sollen. Gibt es auch Erklärungen? Gibt es vieles zu lehren? Gibt es viele Unterpunkte hier? Ja schon, ja schon. Aber wir wollen dieses Prinzip im Herzen festhaben. Ich soll vergeben. Nicht rechnen, sondern vergeben. Nicht immer wieder denken, sie hat das getan und dann hat sie das getan und dann hat sie das getan und dann hat sie das getan. Ja. Es gab eine Geschichte, von der ich einmal gelesen habe. Gab es einen Mann, der wirklich, er hat wirklich Spaß gehabt bei einer Party von vielen Freunden und hat dumme Witze erzählt und dumme Geschichte erzählt und das hat der Frau richtig in Verlegenheit gebracht und endlich hat sie ihn überzeugt. Komm, wir gehen nach Hause. So sind sie nach Hause gefahren und sie war über ihm stinksauer eine Woche lang. Eine Freundin, die auch dabei war, ist zu ihr gekommen, als er in der Arbeit war. Sie hat mit ihr geredet und die Ehefrau hat ihr Herzen Luft gemacht und dann hat sie zu ihm gesagt, du musst es ihm entschuldigen, du musst ihm vergeben, also solchen Dingen passieren. Sie antwortete, ich könnte es ihm vergeben, aber er hat genau das Gleiche vor 10 Jahren getan. Wenn du vergibst, dann hörst du auf zu rechnen. Dann hörst du auf zu rechnen. Eine Entscheidung. Eine Entscheidung müssen wir treffen. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Was soll das heißen? Ich weiß nicht genau, aber ich weiß dieses. Wenn wir nicht vergeben können, dann ist das öfters wie Folter in uns hinein. Wie Folter. Es kommt immer wieder hoch, immer wieder hoch, immer wieder hoch. Und wir fühlen uns nicht so ganz gut. Aber wir können nicht vergeben. Und es kommt immer wieder hoch, immer wieder hoch. So etwas erleben wir. Jesus sagte, vom Herzen vergeben. Warum? Weil Gott so viel mehr uns vergeben hat. Ich bin sicher, Geschwister, ich bin sicher, dass ich das tun werde, tun werden muss in der Zukunft, auch wenn es mir schwer fällt, ich werde das tun muss, wenn ich das gehorchen möchte. Und vielleicht gibt es jemanden hier heute. Du weißt, ich weiß es nicht, aber du weißt. Es ist genau, wo du stehst. Vergebung. Sollst du schenken. Statt immer weiter und immer weiter zu rechnen. Irgendwann mal, Geschwister, stehen wir alle. Und dieses möchte ich sagen für die, die nicht sagen können, ich weiß, dass Jesus bereits mich alle meine Sünden vergeben hat. Und dieses, was du vorgelesen hast, den Römerbrief, das ist mir auch passiert. Ich weiß, dass ich meine Schulden bei ihm abgeladen habe und er hat mir vergeben für alles, was ich getan oder gedacht habe. Wenn du das nicht sagen kannst, dann möchte ich dir sagen, die Bibel sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Jesus, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Solche große Vergebung kannst du heute haben, wenn du an Jesus glauben möchtest. Wir wollen uns im Gebet neigen.